Nach Messeramok in Villach. Auf eins traf den Mann, der das Opfer in seinen Armen hielt. Gedenken an alliierten Bombenterror. Auch der Hass der Antifa kann tausende Dresdner nicht stoppen. Und hinter den Kulissen. ÖVP für Massenmigration und gegen Corona-Aufarbeitung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf eins. Hat die deutsche Politik versucht, den Tod zweier Opfer des München-Attentats zu vertuschen? Nach offizieller Darstellung sind das zweijährige Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter erst am vergangenen Samstag ihren Verletzungen erlegen, die sie bei der Amokfahrt des Afghanen erlitten. Doch verschiedene Berichte in den sozialen Medien weisen darauf hin, dass beide womöglich schon am Tatort verstarben. Die für die Ermittlungen zuständige Generalbundesanwaltschaft teilte gegenüber auf eins lediglich mit, Zitat, ich bitte um Verständnis, dass wir Äußerungen in sozialen Medien oder im Internet allgemein nicht zum Anlass für Beauskunftungen aus dem Ermittlungsverfahren nehmen. Das behandelnde Ludwig-Maximilians-Universitätsklinikum hat auf Nachfrage unserer Redaktion nicht reagiert. Jedoch meldete das Medium Tichys Einblick bereits am Donnerstag den Tod des kleinen Mädchens. Dieser Bericht wurde später wieder zurückgezogen, da auf die Quelle, Zitat, massiver Druck ausgeübt worden sei. Ähnliche Meldungen liefert der freie Journalist Alexander Wallasch unter Berufung auf Chatverläufe aus, Zitat, Verdi-Kreisen. Auch die Gewerkschaft Verdi hat sich auf 1 Anfrage nicht zu dem Fall geäußert. Der Publizist Paul Brandenburg vermutete auf X jedenfalls, dass so die Empörung über die Tat gedämpft werden sollte. Nach dem Terroranschlag eines 23-jährigen Syrers in Villach herrschen aktuell Schock und Entsetzen in Österreich. Ein 14-jähriger Schüler ist bei dem Angriff ums Leben gekommen. 4 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Michael P. hat sich zum Zeitpunkt der Tat in einem Buchgeschäft in der Villacher Innenstadt aufgehalten, als er plötzlich zum Ersthelfer und Augenzeugen wurde. Gegenüber auf 1 hat er geschildert, warum der Anschlag für ihn keineswegs überraschend war und wie sich Villach seit 2015 verändert hat.
Also der Anschlag ist für mich sicher nicht aus dem Nichts gekommen, um ehrlich zu sein. So böse es klingt, es war irgendwann zu erwarten. Also wir haben ja jetzt die letzten Anschläge von München, Aschaffenburg, es ist Magdeburg, es ist Paris, es ist Berlin, es ist Wien, es ist Graz. Es reißt ein Netz ab in den letzten Jahren und das Stadtbild hat sich auch dementsprechend verändert. Also wenn wir uns unsere Weihnachtsmärkte in Villach ansehen, dann gibt es seit Jahren keinen einzigen Weihnachtsmarkt mehr, wo nicht Betonboller an den Eingängen zu den Weihnachtsmärkten aufgestellt werden. Unsere große Veranstaltung in Villach, der Villacher Kirchtag, was das größte Brauchtumsfest, eines der größten Brauchtumsfeste von Europa, glaube ich, ist, das wirkt mittlerweile wie eine Hochsicherheitszone, wenn man da reingeht. Das fällt den Leuten vielleicht mittlerweile nicht mehr so auf, weil so viele in der Stadt sind, aber die Betonboller sind das eine. Dann gibt es Observierungswegen von der Polizei, die überall herumstehen mit 360-Grad-Kameras. Es werden immer mehr Kameras in der Stadt aufgestellt. Es sind teilweise Polizisten mit Sturmgewehren vor den Eingängen positioniert, um die Veranstaltung zu schützen. Und also man müsste die letzten 10 Jahre den Kopf in den Sand gesteckt haben und einfach nicht sehen wollen, wenn man sagt, das war nicht vorherzusehen.
Wie Michael P. den Anschlag genau miterlebt hat, erfahren Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Der 14-jährige Schüler Alex K. wurde beim Terroranschlag in Villach brutal aus dem Leben gerissen. Bereits am Tag darauf legten hunderte Österreicher Kerzen am Tatort ab. Trauer herrscht auch in den sozialen Medien. So schreibt etwa eine Freundin, Zitat, Alex, du warst so ein guter Freund und so ein Herzensmensch. Du bist der Letzte, der es verdient hat. Doch der junge Bursche dürfte nicht nur ein guter Freund gewesen sein, sondern auch ein Bewusstsein für die Probleme des Landes gehabt haben. Auf seinem Instagram-Profil ist er als einzigen Politiker Herbert Kickl gefolgt. Am morgigen Dienstag findet in Villach zu seinem Andenken ein Gottesdienst und Gedenkmarsch statt. Für den Freitag hat die Identitäre Bewegung zu einem Trauerzug am Michaelerplatz in Wien aufgerufen. Die Aktivisten schreiben, Zitat, unser Trauerzug ist dabei explizit politisch, denn Alex starb aufgrund einer verräterischen und verbrecherischen Politik. Remigration hätte ihn gerettet. Nach dem islamistischen Terroranschlag in Villach fordern die Systemparteien nun eine stärkere Ausweitung der Überwachung der Bürger. So hatte ÖVP-Innenminister Gerhard Karner bei seiner gestrigen Pressekonferenz zur Tat erneut die Überwachung von Messenger-Diensten gefordert. Ein bereits im Herbst vorgelegter Gesetzesentwurf wurde von Datenschützern stark kritisiert. Zahlreiche Juristen warnen vor einem eklatanten Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte. Die SPÖ lehnte die Pläne ursprünglich ab, signalisiert aber nun ein erstes Einlenken. Doch auch die soziale Plattform TikTok gerät ins Visier. Weil sich der syrische Asylant laut Ermittlern dort innerhalb weniger Wochen radikalisiert habe, fordern Experten nun ein stärkeres Vorgehen gegen islamistische Influencer auf der Plattform. Über ein mögliches Verbot von TikTok wird bereits seit längerem diskutiert. Beobachter kritisieren diese Debatte als Ablenkungsmanöver, um sich nicht mit den eigentlichen Ursachen und Lösungen wie Bevölkerungsaustausch und Remigration auseinandersetzen zu müssen. Nun werden in den USA, China, Russland und auch Deutschland neue mRNA-Spritzen gegen Krebs entwickelt. Auf1-Redakteurin Elsa Mittmannsgruber widmete ihre aktuelle Sendung dem Thema Fortschritt oder gefährlicher Irrweg. Das steckt wirklich hinter der mRNA-Krebsimpfung. Denn laut Elsa Mittmannsgruber handele es sich dabei um
Milliarden, die in die Behandlung jener Krankheiten gesteckt werden, die selbst verursacht wurden. Während Milliarden in eine Spritze gegen Krebs gesteckt werden, fragt niemand, warum erkranken immer mehr Menschen an Krebs? Und wie können wir das Übel an der Wurzel packen, sodass es erst gar nicht so weit kommen muss? Warum werden nicht diese Milliarden investiert, um die Ursachen zu erforschen, um die Umwelt zu entgiften, um die Menschen aufzuklären, wie sie sich vor diesen tödlichen Substanzen schützen können? Weil es nicht um Heilung geht. Weil Heilung nicht profitabel ist.
In der vollständigen Ausgabe von Elsa auf 1 kommen so renommierte Ärzte wie Dr. Dr. Christian Fiala, Professor Martin Haditsch, Professor Stefan Hockerts, Professor Sucharit Bhakti und Dr. Wolfgang Wodak zu Wort. Wie beurteilen diese die Risiken der neuen mRNA-Spritze? Und was könnte wirklich dahinter stecken? Die brisante Sendung Elsa auf 1 finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Der neue US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. will die Impfstoffsicherheit umfassender prüfen lassen. Im Nachrichtensender Fox News sagte er, es gebe nahezu keine ausreichenden Sicherheitsstudien zu den 72 bereits für Kinder vorgesehenen Impfungen. Zudem sei es ein, Zitat, Verbrechen, dass es kein funktionierendes Meldesystem für Impfschäden gebe. Im Jahr 2010 habe die US-Gesundheitsbehörde CDC mit einer Untersuchung selbst festgestellt, dass mit dem Meldesystem VAERS weniger als 1% aller Impfschäden erfasst werde. Kennedy kündigte dem Sender gegenüber ein besseres Meldesystem für Impfschäden an. Schulen und Universitäten, die die Covid-Injektion vorschreiben, sollen keine staatlichen Gelder mehr erhalten. Diesen Erlass unterzeichnete nun US-Präsident Donald Trump. Weiter werden Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und Bildungsministerin Linda McMahon angewiesen, einen Plan zum Ende der Impfpflicht zu erstellen. Denn offenbar schreiben noch immer 15 Universitäten bzw. Colleges ihren Studenten die Covid-Injektion vor. Bereits zuvor hatte Trump eine Verordnung erlassen, wonach gekündigte, ungeimpfte Soldaten wieder in das Heer aufgenommen werden müssen. Für den Literaturnobelpreisträger Gerhard Hauptmann stand es fest, wer das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder beim Untergang Dresdens. Im Februar 1945 wurde die Stadt durch angloamerikanische Terrorangriffe weitgehend zerstört. Heute, 80 Jahre danach, versuchen die politisch Verantwortlichen, ein würdevolles Gedenken zu behindern. Doch tausende Dresdner wollten dies nicht hinnehmen.
Bis zu 6000 Menschen sind gekommen. Schweigend ziehen sie durch die Straßen von Dresden.
Was gegen die alliierten Kriegsverbrechen demonstrieren will.
Meines Erachtens war es Mord. Massenmord. Und das ist durch nichts zu entschuldigen.
Die genaue Zahl der Opfer ist unbekannt. Nach dem Angriff ging das Rote Kreuz von mehr als einer Viertelmillion Toten aus. Heute spricht die FDP-geführte Stadtverwaltung von nur 25.000. Und der Trauermarsch wird immer wieder durch die Antifa gestört. Deren Anhänger sind gegen ein Gedenken an ermordete Zivilisten. Es sei
ein bisschen schwierig. Ich meine, die Nazis nutzen vor allem den Tag, um den Opfermythos hochzuhalten. Also bedeutet halt quasi die Dresdner Bürger, die halt gestorben sind durch die Bombardierung, quasi als Opfer darzustellen. Aber das sind halt zum Teil keine Opfer, weil die haben halt die NSDAP halt mit aufgebaut.
Auch die Behörden versuchten, das Gedenken zu behindern. Diese Flamme der Erinnerung durfte erst nach zähem Ringen mit der Stadtverwaltung leuchten. Die Reaktion der Dresdner war jedoch eindeutig, berichtet Organisator Max Schreiber.
Die Älteste war 95, die hat uns erzählt, wie sie das miterlebt hat, den Angriff auf Dresden, und hatte Tränen in den Augen, als sie hier vor dem Denkmal stand und eben ja das gesehen hat, und hat sich gefreut, dass es noch Leute gibt, die versuchen, an dieses Kriegsverbrechen zu erinnern.
Genau solche Reaktionen fürchtet das System. Peter Ganz, der während der Corona-Diktatur die Galerie des Grauens organisierte, glaubt, die Herrscher brauchen die Geschichtspolitik für ihre Macht.
Dieser Schuldkult hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Menschen oft wie geblendet sind. Dass man denen alles verkaufen konnte, nur nicht das, was tatsächlich passiert ist.
In Dresden wurde dieser Plan durchkreuzt, denn die Erinnerung an den Bombenterror lässt sich nicht verbieten.
Weltweit ist ein Smartphone-Verbot für Schüler auf dem Vormarsch, doch in Österreichs Schulen kommt nun der Digitalzwang. Lehrer können ohne Nutzung der digitalen Identität ihre Schüler nicht mehr benoten oder Abrechnungen durchführen. Doch auch der elektronische Schülerausweis setzt die Anmeldung zur ID Austria voraus. Schüler ab 14 Jahren können diese sogar ohne Zustimmung ihrer Eltern beantragen. Die ehemalige Grünen-Club-Obfrau Dr. Madeleine Petrovic, die bei der kommenden Wien-Wahl mit ihrer eigenen Liste antritt, hat die Petition gegen die verpflichtende Nutzung der ID Austria für Lehrkräfte gestartet. Welche Gefahren durch den Digitalzwang für Lehrer drohen, äußerte sie exklusiv gegenüber auf 1.
Das Ministerium will es so. Diese ganze Maßnahme oder dieser Digitalzwang ist nicht ausreichend diskutiert worden. Und das kann auch nicht verpflichtend sein. Denn das wäre auch nach der Abschätzung der Risiken einfach ein überhohes Risiko. Es muss auf Freiwilligkeit beruhen. Es sollte ein Handwerkszeug sein und nicht etwas, was potenziell auch zum Missbrauch verwendet werden kann. Oder ich glaube, es wird viel banaler sein, was einfach auch nicht wirklich gut funktioniert. Und jetzt kommt noch einmal ein Zwang, so wie seinerzeit bei Corona. Und ich sage, bitte mach das nicht. Auf Freiwilligkeit und mit reiflicher Überlegung können wir über alles reden, aber so sicher nicht.
Wie viele Lehrer sich bereits gegen den Digitalzwang zur Wehr setzen, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Madeleine Petrovic, exklusiv unter www.auf1.tv. Nach den USA lehnt auch Russland eine Beteiligung der Europäischen Union an Friedensgesprächen über die Ukraine ab. Das schrieb die Sprecherin des Moskauer Außenministeriums Maria Sacharowa auf ihrem Telegram-Kanal. Wörtlich heißt es dort: Verhandlungen über die Ukraine unter Beteiligung Westeuropas wurden 7 Jahre lang geführt. Dann stellte sich heraus, dass die EU-Staaten diese nur simuliert haben. Dabei verwies sie auf Äußerungen der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel. Demnach hätten die Gespräche mit Moskau nur dazu gedient, der Ukraine Zeit für die Vorbereitung auf einen Krieg zu verschaffen. Unterdessen hat der ungarische Außenminister Peter Szijjártó die heutige Konferenz mehrerer EU-Staaten zum Ukraine-Krieg scharf kritisiert. Bei einem Besuch in Kasachstan sagte der Politiker wörtlich: Heute findet in Paris ein Treffen jener statt, die in den letzten 3 Jahren ständig Öl ins Feuer des Krieges gegossen haben. Diese Länder stehen für den Krieg. Sie haben die fehlgeleitete Sanktionsstrategie in Europa unterstützt. Die Vorbereitungen zur Aufnahme der Ukraine in die NATO gehen offenbar trotz der bevorstehenden Friedensgespräche weiter. Am Montag eröffnete im polnischen Bromberg die erste gemeinsame Institution Kiews und der westlichen Militärallianz. Ziel des NATO-Ukraine-Zentrums für Analyse, Vorbereitung und Ausbildung ist unter anderem die Integration der Kiewer Streitkräfte in die Strukturen des Bündnisses. Die Gründung des Zentrums war im vergangenen Sommer beschlossen worden. Deutsche Medien hatten bislang kaum darüber berichtet. In Bromberg befinden sich bereits mehrere wichtige NATO-Einrichtungen. Auf 1 konnte vergangene Woche zahlreiche Gespräche mit FPÖ verhandeln über die Hintergründe der gescheiterten Regierungsbildung zwischen FPÖ und ÖVP führen. Die beiden freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Dagmar Belakovic und Gerhard Kaniak waren jeweils die Chefverhandler in den Bereichen Soziales und Arbeitsmarkt sowie Gesundheit. Gegenüber Auf 1 erklären sie, wie die österreichische Volkspartei tatsächlich tickt.
Alles, was für die eigenen Bürger ist, hat man den Eindruck, ist jetzt nicht so ganz oben auf der Prioritätenliste. Viel wichtiger war ihnen immer nur, dass sie viele Drittstaatsangehörige hereinholen über die Rot-Weiß-Rot-Karte. Das war sozusagen das Allheilmittel eigentlich für alles. Ein gutes Beispiel ist es bei der Pflege, weil da haben wir es auch reingeschrieben. Wir wollen einmal einen Vorrang haben für junge Österreicher, dass die in die Pflege kommen, dass die dort ausgebildet werden. Das hat die ÖVP tatsächlich auf Rot gestellt. Ich kann nicht als österreichische Partei sagen, nein, es gibt keinen Vorrang für die eigenen Leute. Also das war für mich vollkommen eigentlich unfassbar, dass sie das auch tatsächlich noch machen. Es hat auch der Kollege Hartmannsdorfer, der Generalsekretär der Wirtschaftskammer, gesagt, wir brauchen in den nächsten 10 Jahren 500.000 Personen über die Rot-Weiß-Rot-Karte. Man hat schon den Eindruck, die Österreichische Volkspartei spielt zwar immer die großen, starken Rechten, aber in Wirklichkeit liegen sie vor dem, was die EU sagt, und das hat zu passieren.
Also es hat weder für die tatsächliche wissenschaftliche Aufarbeitung der Corona-Zeit, noch für diese Reparatur des E-Impfpasses, noch für das klare Nein zu dem geplanten internationalen Pandemievertrag bzw. internationalen Gesundheitsvorschriften von der WHO gegeben. Das heißt, die ÖVP hat alle diese Punkte kategorisch abgelehnt und war nicht bereit, darüber zu diskutieren. Man hat natürlich ja schon gemerkt, dass hier offensichtlich den internationalen Vorgaben mehr Gewicht geschenkt worden ist und dass es den Verhandlern wichtiger war, als die nationale Souveränität und die nationalen Interessen zu vertreten.
Die gesamten Interviews mit Dagmar Belakovic und Gerhard Kaniak sehen Sie unter www.auf1.tv. Werden nun auch in Tschechien die kommenden Parlamentswahlen beeinflusst? Näheres erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Bei den U18-Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern konnte die AfD mehr als ein Drittel der Stimmen gewinnen. Insgesamt votierten 34% der jugendlichen Teilnehmer für die Oppositionspartei. Auf Platz 2 liegt die Linke mit etwa 19%. Bundesweit errang die AfD bei den U18-Wahlen mit 16% nur Rang 4. Der Bundesrat hat sich mit den Stimmen von 13 der 16 Bundesländer für eine weitere militärische Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. Keine Zustimmung kam von den Vertretern Brandenburgs, Sachsens und Thürings. Der Brandenburger BSW-Fraktionsvorsitzende Nils Olaf Lüders begründete die Enthaltung des Landes mit der fehlenden Aufforderung der Resolution zum Frieden. Nach einer Erhebung des Instituts Spektra befürworten 33% der Österreicher gegenwärtig Neuwahlen zum Nationalrat. 29% sprechen sich demnach für eine Expertenregierung aus. Eine mittlerweile wieder wahrscheinliche Koalition aus ÖVP und SPÖ hätte dagegen nur die Unterstützung von etwa 10% der Befragten. Der tschechische Oppositionsführer Tomio Okamura hat der Regierung vorgeworfen, ihn vor den Wahlen gezielt zu diskreditieren. Hintergrund sind Ermittlungen wegen angeblicher Aufstachelung zum Hass gegen den Politiker. Die nächsten Wahlen in Tschechien finden voraussichtlich im Herbst statt. Nach jetzigen Umfragen ist ein Machtwechsel in Prag hin zu einer rechtsgerichteten Koalition wahrscheinlich. Die Regierung Chinas hat von den USA Vorleistungen bei den Rüstungsbegrenzungen verlangt. Ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums sagte, da die Vereinigten Staaten America First fordern, sollten sie bei der Kürzung der Verteidigungsausgaben mit gutem Beispiel vorangehen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump ein Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping nicht ausgeschlossen. Die Volksrepublik gilt in den Augen Washingtons als geopolitischer und wirtschaftlicher Hauptrivale.
Ein Drogendealer in Peru musste kürzlich eine kuschelige Überraschung erleben, denn das riesige Wasserschwein auf der Straße stellte sich als verkleideter Polizist heraus, der ihn umgehend festnahm. Eine Spezialeinheit nutzte etwa Valentinstag, Halloween oder Weihnachten, um Kriminelle in durchaus abstrusen Verkleidungen aufzugreifen, zuletzt etwa als Superhelden wie Spider-Man oder Captain America oder gar als Weihnachtsmann. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.